Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist oder ja, dass ich bei dir sein darf. Ja. Du hast ja eine Digitalkonferenz von rund 100 Gästen auf jetzt 67.000 Besucher hochentwickelt. Und das ist jetzt mittlerweile einer der größten Digitalmessen Europas. Außerdem hostest du seit über 10 Jahren jetzt. Mhm. Herzlichen Glückwunsch dazu. deinen eigenen Podcast, wo du alle möglichen Gäste hast, wie auch zum Beispiel schon Dirk Nowitzki oder Mario Götze. Mhm. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute mit dir.
Ja, danke dir, danke dir. Wir sind ein Medienhaus. Ich würde sagen, wir betreiben ein kleines Medienhaus.
Ja, so, also was ich da hier alles über dich schon herausfinden konnte, klingt das auf jeden Fall. Mhm. Ist ja schon sehr viel, was ihr da macht. Magst du dich vielleicht einmal ganz kurz in ein paar Sätzen vorstellen, so ein bisschen so Jobtitles und so aside, sondern wer bist du denn so als Mensch?
Also ich bin gebürtiger Essener, bin 46 Jahre alt und bin vor ungefähr 20 Jahren hier nach Hamburg gekommen. Hatte in BWL studiert und habe dann auch in Hamburg so ein Masterstudium in Medienmanagement, so eine Mischung auch wieder ein bisschen Wirtschaft und aber auch so Medientheorie und Kommunikation und auch, sagen wir mal, ein bisschen angewandte Mediensachen. Studienhintergrund, dann habe ich eine Weile gearbeitet, damals beim damals sehr prominenten Verlag Gruner und Jahr, als mein tolles Zeitschriftenhaus war es damals, als Assistent vom Chef. Habe ich das eine Weile gemacht und dann noch ein Jahr da so in der Struktur mitgearbeitet. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht mit Partnern und verschiedene kleinere Firmen aufgebaut und dann auch verkaufen können. Und dann als Hobby eigentlich mit OMR angefangen, weil mich Leute mal gefragt haben, ob ich mit Online-Marketing helfen konnte. Vor 20 Jahren kannte ich mit Online-Marketing oder vor 15 Jahren kannte man sich mit Online-Marketing noch nicht so aus. Da war das was Neues. Und da habe ich dann geholfen und als ich nicht mehr allen einzeln helfen konnte, habe ich ein Seminar gemacht. Und dann haben die Seminarteilnehmer nachher gesagt, Mensch, das waren jetzt ja 3 tolle Tage hier, Seminar, gibt es da nochmal einen Aufbaukurs oder sieht man sich nochmal wieder? Und das war alles nicht vorgesehen, weil es ja eher so ein Hobby war, wo ich nebenher einfach dachte, ja, wenn mich Leute fragen, ich nicht helfen kann, komm, dann setze ich jetzt ein Seminar irgendwie in die Welt und bitte alle daran teilzunehmen. Und naja, dann habe ich für diese Seminar-Alumni am Ende eine kleine Konferenz gebastelt und brauchte einen etwas griffigeren Namen und dann habe ich Online-Marketing Rockstars gesagt und weil das dann auch Bekannte waren, ich kannte die dann aus den Seminaren, habe ich gedacht, Mensch, das muss ein bisschen netter sein mit Party, ein bisschen drumherum, spannende Referenten, die man sonst vielleicht nicht so kriegt und dann ging das halt los und so war dann quasi das Hobby Seminare geben und Konferenzveranstalten einmal im Jahr geboren und dann merkte ich schon, Mensch, das ist sehr gut nachgefragt, das ist, hat viel Dynamik, ja, und dann habe ich irgendwann, als wir dann die zweite Firma, die wir hauptsächlich betrieben haben, verkaufen konnten und dann da irgendwie aus aller Verantwortlichkeit raus waren, überlegt, was mache ich jetzt eigentlich? Habe ich entschieden, ich mache jetzt hier meine ganzen Weiterbildungstätigkeit erstmal Vollzeit. Und dann kam irgendwann später der Podcast dazu oder die Podcasts und dann unsere Software-Vergleichsplattform und ja, jetzt mittlerweile sind wir halt hier eine Firma mit knapp 400 Leuten und ja, das ist mein Berufsleben und das ist mehr als mein Berufsleben, das ist auch wirklich eine große Leidenschaft, mein daneben habe ich eine Familie, klar. Das ist klar, aber Gott sei Dank. Versuche mich irgendwie noch sportlich fit zu halten, aber das ist eher unspektakulär, irgendwie mit Fitness, Sport und weniger irgendwie jetzt spektakulären Sachen.
Ja, das klingt ja schon mal sehr spannend. Da freue ich mich auf jeden Fall mehr zu hören. Wie hast du dich denn damals fürs Studium entschieden? War das schon immer irgendwie ein Interesse bei dir, so die Medien und Marketing?
Medien auf jeden Fall. Also ich habe schon mit 14, 15 angefangen bei der Schülerzeitung. Und habe das sehr gerne gemacht. Und dann war ich bei der NRZ in Essen, Neue Ruhrzeitung, Tageszeitung im Sportbereich, Lokalsport. Dann war ich bei Radio Essen. Das war alles so, bevor ich 20 geworden bin oder sowas. Ne? Und habe das alles irgendwie ja schon gespürt, dass mich das so Reichweiten, Kommunikation, irgendwelche Sachen erzählen, darauf angesprochen werden, Feedback bekommen. Das hat mich schon echt immer begeistert. Wobei ich auch gemerkt habe, naja, da jetzt jedes Mal derjenige zu sein, der vor dem Mikro das macht, das muss gar nicht unbedingt sein. Es ist eigentlich viel spannender, sowas so zu bauen und zu organisieren und sich zu überlegen, welche Frequenz damals oder welches Heft bringt man raus oder wie steigert man die Reichweite von irgendwas. Und deswegen habe ich dann erstmal BWL studiert, weil ich dachte, das, ja, wie immer so, wie es so ist, kann nicht schaden. Und das ist eben auch im Medienbereich, das Inhaltliche kann ich ja fast schon, oder mache ich jetzt eh schon, ne, durch die ganzen Medienjobs damals als Jugendlicher. Und dann dachte ich mir, ich versuche jetzt eigentlich recht früh, oder habe ich schon irgendwie so mit Anfang 20 irgendwie gecheckt, so diese wirtschaftliche Ecke dazu zu haben, es ist, macht Sinn. Rein journalistisch ist vielleicht, oder rein so vor dem Mikro, ich wollte nie jetzt MTV-Moderator werden oder irgendwie so Viva-Moderator oder sowas. Ich dachte, das ist mein Weg müsste eigentlich eher so hinter den Kulissen irgendwas managen bei den Medien. Ne? Und das war schon relativ klar die Richtung, die ich haben wollte. Und dann hat sich das nochmal ein bisschen beschleunigt. Ich hatte eine Weile in New York gelebt, hatte da eine Freundin und habe dann unter anderem als Nebenjob einem Typen geholfen, ein Hip-Hop-Magazin zu managen. Oder das heißt, er hat das gegründet und war da der Chef, also wirklich vollkommen ohne Investoren. Eminem war auf dem Cover, die ganz große Zeit fürs Hip-Hop in New York. Und da war ich dann mit dabei und bin da versucht, so ein bisschen was beizutragen. Und da habe ich halt auch gesehen, wie sowas halt funktioniert. Und das hat mich alles schon sehr, sehr in diese Medien- und Wirtschaftsecke hingezogen. Weil mir war schon klar, also nur vor dem Mikro, wie gesagt, passt nicht. Ich muss auch mehr haben und so kommt das Studium dann, oder diese Studienkombination dann zustande.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wie kam es denn dann zu deinen ersten Berufserfahrungen bei Gruner und Jahr?
Da hatte ich wiederum Glück. Also ich wusste schon, ich würde gerne, habe ich ja gerade beschrieben, in diese Richtung. Und bin dann aber trotzdem erstmal, obwohl ich solche Nebenjobs hatte, immer Hauptzeit war ich Student, habe das dann studiert. Und dann, wenn man dann da so im Unileben noch feststeckt und dann auch sich mit seinen Professoren gut versteht und so, dann hatte ich überlegt, vielleicht sogar noch zu promovieren und war dann da an der in Hamburg, in der Hamburg Media School, ist ein Teil der Uni. Und während ich so überlegte, was ich jetzt mit diesem Masterstudium so machte, rief damals jemand von Gruner und Jahr, von Bertelsmann, an der Uni an und sagte, Mensch, hier, wir unterstützen doch hier diese Schule hier, wir sind doch auch hier Fördermitglied und es wird jetzt hier ein neuer Forschungsassistent, so hieß es damals, für unseren Vorstandsvorsitzenden wird jemand Neues gesucht. Gibt es da bei euch vielleicht irgendwie Kandidaten, die hier mal vorsprechen könnten, die wir da mal kennenlernen sollten? So, dann kam dann mein Prof, mit dem ich da unterwegs war und sagte, Mensch, wir haben hier die Anfrage, willst du da mal hingehen? Und dann bin ich da hingelaufen, weil ich das spannend fand. Hatte dann ein Bewerbungsgespräch, einen ganz guten Vibe mit dem Chef und dann hat er mich genommen. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt für mich eigentlich ganz cool, dann lasse ich alles andere sein, weil das ist dann zwar kein direkter Einstieg aber in die Medienwelt so per se, aber man lernt mal auf ganz hohem Niveau bei so einem Medienkonzern damals mit 15.000 Mitarbeitern und riesigen Produkten von Stern oder wie es alles hieß, Geo und Neon und Brigitte und Gala und alles Mögliche haben die gemacht. Man lernt mal, wie das so alles gemacht wird, Spiegel. Und dann saß ich halt da 2 Jahre neben dem, habe seine Protokolle geschrieben, PowerPoints gemacht und habe vor allen Dingen auch seine Inbox mitgelesen. Also alle Mails, die an ihn reinkamen und auch wie er darauf geantwortet hat und so. Das war natürlich ein Mega-Training. Und das war so mein Weg da rein.
Ja, danach hast du ja auch selber gegründet. Hat dir das dann da geholfen?
Das Studium oder der Job?
Sowohl als auch.
Schon so ein bisschen. Also ich meine, am Ende ist natürlich schon die Gründung, die wir gemacht haben, sehr was sehr, sehr Spezielles, Nischiges gewesen. Es war die Zeit, übrigens ganz lustig, viele heutige Digitalunternehmer kommen noch aus dieser Zeit, als Google recht frisch war. Da konnte man mit einfachsten Mitteln, war das möglich, eine Webseite zu bauen und die dann auch so zu, sagen wir mal, tunen, dass sie bei Google direkt oben angezeigt wird. Also das heißt, du hast dann irgendwas gesucht und dann war unsere Webseite bei bestimmten Keywords sofort der erste Treffer. Das war leicht zu haben. Heute wahnsinnig schwer und unfassbar aufwendig. Und damals war das leicht und das hatten wir da gesehen. Das ging so natürlich in Verlagskreisen auch immer rum und alle sprachen drüber und dieses SEO, so heißt es ja, Search Engine Optimization, dieses Prinzip war da ein großes Thema, gerade in so der Blase, in der ich war. Und so bin ich dann da rein gerutscht, solche Seiten zu betreiben. Und wenn man dann die ganzen Besucher hat, die alle von Google auf unsere Seite gekommen sind, dann ist ja die Frage, was machst du damit? Und konnte man da so Anzeigen platzieren, wo man dann, wenn dann jemand sich auf die Anzeige klickt, kriegt man halt einen Klickpreis oder kriegt eine Provision, wenn er hinterher was kauft. Das war schon sehr speziell. Das hat natürlich jetzt im Studium wenig zu tun und mit dem Job im Verlag auch nicht so viel. Aber über die Jahre wurde es dann immer mehr, was ich gebrauchen konnte. Und auch wenn du dann zum ersten Mal überlegst, okay, jetzt habe ich hier so eine eigene kleine Firma, mache ich jetzt eine GmbH oder bin ich jetzt Einzelkaufmann oder wie mache ich es mit den Steuern? Was erzählt mir hier mein Steuerberater? Da hilft das schon, dann BWL-Studium hilfreich. Aber in den ersten Jahren, wahrscheinlich hätte man das auch ohne Studium machen können, muss man ehrlicherweise sagen. Aber so über die Zeit merkt man das schon, finde ich, dass ein Studium einem ja auch erklärt, wie man arbeitet, ein Netzwerk verschafft. Ein paar ganz konkrete Hinweise, wie auch bei BWL ist es vor allem so Steuerthemen, rechtliche Themen, dass man da keine Fehler macht, hat mir dafür geholfen. Aber hey, ich meine, Webseiten ins Netz stellen und über Google optimieren, das war jetzt nicht das Studium.
Ja, ja. Du hast ja deine erste Firma dann auch verkauft und danach direkt wieder gegründet. Mhm. War das dann aus einer Leidenschaft fürs Gründen?
Auch so als, also fürs Unternehmer sein und fürs eigene Projekte machen, aber auch, natürlich muss man auch, so fair muss man schon sein, auch aus dem wirtschaftlichen Antrieb. Ne? Also ich meine, es ist natürlich mit eigenen Projekten schon wahrscheinlicher, dass man erfolgreich wird, als wenn man jetzt versucht, über viele, viele Jahre im Konzern nach vorne zu kommen. Und ich hatte jetzt kein Erbe zu erwarten. Ich hatte auf jeden Fall wirklich den Hunger in mir, auch wirtschaftlich voranzukommen für mich. Und da waren dann so Gründungen schon auch ein probates Mittel. Es war einfach der Weg, ein bisschen Wohlstand aufzubauen, der war für mich da greifbarer als auf anderen Wegen.
Ja, du fragst ja auch gerne in deinem eigenen Podcast, wie lukrativ dann der Exit war.
Das war das Problem ist bei dir. Du könntest es wissen, weil ich hoffe, dass ich spoilere jetzt hier nichts. Eine dir sehr nahestehende Person hat mir damals schon geholfen und hilft mir bis heute bei solchen Transaktionen oder Aktivitäten. Also es war, mehr sage ich jetzt dazu nicht, aber es war eine jetzt nicht life-changing, dass man denkt, okay, jetzt kann ich für immer Urlaub machen, so ungefähr. Aber es war schon so, man konnte sich dann hinterher in Hamburg ein Haus kaufen. So.
Ja, das ist doch erstmal sehr schön.
Ja.
Und du bist dann ja direkt weiter, hast ja schon vorhin erzählt, hast ja weitergemacht mit dann eben erstmal damals Online-Marketing-Rockstars. Mhm. Wie kam es dazu, dass du diesen Platz dann schaffen wolltest für...
Also ich habe einfach dann, wie es immer so ist, wenn man dann diese Firma verkauft und dann auch merkt, man wird da nicht mehr gebraucht und die Absprachen sind auch so, dass man da jetzt dann auch ausscheiden könnte oder dann spricht man so ein bisschen, dann merkt man auch so richtig brauchen die einen jetzt nicht mehr. Dann fragt man sich schon wirklich so, was mache ich jetzt eigentlich? Und da hatte ich halt dieses Seminargeschäft oder diese Seminarthemen da nebenher aufgebaut und die haben sich schon eine ganz guten Beliebtheit so erfreut und das habe ich trotzdem nicht so richtig ernst genommen als volles Geschäft. Aber als ich dann nichts anderes zu tun hatte und dann da irgendwas gemacht werden musste, weil wieder ein Seminar ins Haus stand, weil dann wieder eine Konferenz vor der Tür stand, habe ich mich halt darum gekümmert. Und dann habe ich es halt versucht, auch ein bisschen größer zu machen und ein bisschen, wenn man sich schon darum kümmert, dann auch ein bisschen mit mehr Liebe reinzustecken. Naja, und dann haben diese Dinge da ordentlich Fahrt aufgenommen. Nicht nur deswegen, auch weil natürlich so die letzten 20 Jahre fast sehr stark geprägt waren von Google, von Meta, von Amazon, diese ganzen Firmen, bei denen um die es hier bei uns dreht, mit denen wir da zu tun haben, die haben ja unsere Welt sehr stark geprägt und auch verändert. Und das hat die Leute interessiert. Deswegen hatten wir einfach ein sehr, sehr starkes Thema, auf dem wir so draufsitzen konnten.
Mhm. Wann hast du gemerkt, dass es so jetzt das so ein großes Ding wird?
Ja, gute Frage. Wahrscheinlich, also jetzt rein zeitlich gesehen, irgendwann 2014, 15 oder sowas, 16, habe ich so gemerkt, okay, das könnte wirklich ein richtiger Job werden und auch sinnvoll sein. Nicht nur ein Job, der mein Gehalt eben bezahlt, sondern auch da hat man auch eine gewisse unternehmerische Perspektive, die man da sich erschaffen kann. Und dann war das ja so schon eigentlich erst so 3, 4, 5 Jahre nach dem ersten Seminar. Das erste Seminar, das ist ja auch das Schöne im Nachhinein, dass es die ersten Jahre überhaupt gar kein Druck war. Ich musste, habe mal ein Seminar gemacht und dann 3, 4 Monate später das nächste Seminar. Heute würde man fragen, ja, was mache ich in der Zwischenzeit? Ich meine, ich kann ja nicht irgendwie einfach nur zwischen Seminaren irgendwie rumschaukeln und warten. Damals konnte ich das, weil das war halt irgendwie nur ein Teil meines Daseins. Der andere Teil war die andere Firma und dann konnte es so langsam wachsen. Da war einmal im Jahr ein Event. Ja, und dann habe ich mich wirklich auch gefragt, Mensch, soll ich das jetzt nochmal machen? Aber dann war das Feedback so gut, dachte, okay, gut, dann fange ich mit einem halben Jahr wieder an und mache es nochmal. Und es war halt kein Druck da. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu vielen anderen, auch gerade Medienprojekten, auch gerade Eventprojekten, wo halt Leute davon leben wollen und müssen und dann nach 1 oder 2 Jahren Einschränkungen langsam nervös werden und sagen, ja, wann soll es denn jetzt mal endlich hier das Geld bringen? Und das hatten wir nie. Und das hat dann wirtschaftlich auch dann diese 3, 4, 5 Jahre gedauert, bis dann klar war, okay, davon kann ich jetzt schon mal ganz gut leben und sogar noch ein paar andere.
Ja. Würdest du sagen, dass dieser Druck, von dem du eben geredet hast, dass der so ein bisschen den Spaß an der Sache schnell wegnehmen kann?
Ja, schon, glaube ich, weil es ist ja natürlich alles ernsthafter und du kannst dir auch so viel Spaß dann nicht mehr leisten. Ich meine, ich konnte ja auch dann anfangen irgendwie, ich hätte mein ganzes Leben gerne mal in Harvard studiert. Habe ich nie geschafft, hat sich nie ergeben. Aber als ich dann dieses Event da hatte in den frühen Jahren, hatte ich dann ein bisschen Geld übrig über die Einnahmen und so und hatte dann die Idee, ich lade jetzt mal einen Harvard-Professor ein. Und dann kam halt wirklich, mussten wir da Geld bezahlen, ich weiß nicht mehr wie viel, aber schon zigtausende. Und kam so ein Harvard-Professor halt nach Hamburg eingeflogen. Ich konnte ihn halt mir vor Ort nicht leisten quasi oder ich kam nicht rein. Aber dass der dann daher kam, war dann halt cool. Und dann haben wir halt immer so Sachen gemacht. Dann dachte ich mir so, boah, was macht denn den Leuten noch Spaß? Was ist denn noch im Marketing interessant, was jetzt nicht so gängig ist? Da hatten wir mal den Marketing-Chef von YouPorn, dieser Erotik- oder Porno-Plattform eingeladen. Der erzählt, wie die so Marketing machen. Ganz anders. Das hat mir Spaß gemacht. Das war dann einfach so ein bisschen hier mal das Geld rausfeuern für den Professor, da irgendwie so einen New-Porn-Typen. Wenn man da jetzt in so einer strengen Struktur drin ist, wo man sagt, okay, das muss jetzt schnell funktionieren, hätte man vielleicht solche Abenteuer nicht gemacht. Plus, wenn du dann keine Zeit hast, dann nimmst du wahrscheinlich Investorengelder an, dann hast du Investoren, die mit dabei sind. Wenn du dann deinen Investoren erzählst, übrigens, ich lade jetzt mal hier einen von YouPorn ein, dann sagen die, ist eine gute Idee. Hier, wir haben jetzt bei dir investiert, nachher ist dann die Firma irgendwie tot, weil du da solche Referenten hast. Also viele Sachen sind einfach leichter und verderben den Spaß nicht so. Das andere hätte mir auch Spaß gemacht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Spaß verdorben wäre, wäre wahrscheinlich größer gewesen.
Ist das dann so ein bisschen der Erfolg für dich, also diesen Spaß zu haben, diese Leute einzuladen?
Bis heute ist es eigentlich so. Also ich habe jetzt irgendwie, OMR ist eine gute Firma und es ist toll, dass ich es machen kann. Dennoch gibt es wahrscheinlich unternehmerisch nach wie vor viele, viele andere Projekte, die viel lukrativer sind. Ja? Und wo man sagt, Mensch, boah, im Nachhinein hätte ich lieber das gemacht. Aber das Problem ist, wahrscheinlich hätte nichts anderes so gut zu mir gepasst. Und ich kann das jetzt ganz gut und ich kann vor allen Dingen Sachen machen, die mir gefühlt irgendwie liegen. Also mit Leuten sprechen, ich treffe eine ganze Menge interessante Menschen so über die Podcasts, auch über das Event, bringe gerne Menschen zusammen. Das kann ich da wirklich beruflich quasi machen. Und insofern, ja, habe ich nicht das allerstärkste Geschäftsmodell. Ich verkaufe jetzt hier nicht Lebensmittel oder sowas, aber ich bin zufrieden und vor allen Dingen, es liefert mir halt einen Lifestyle, den ich gut finde.
Ja, und er hat jetzt ja auch mittlerweile ganz schön viele Mitarbeiter. Ich glaube, ihr seid jetzt ja mittlerweile 400. Mhm. Wie schafft man das da, eine gute Kultur hinzubekommen?
Tja, also ich meine, die Frage ist ja erstmal, würden jetzt alle sagen, dass wir eine gute Kultur haben? Wahrscheinlich nicht. Ja. Also wenn ich mir jetzt hinsetze und sage, oh, also so macht man das, das stellt ja schon mal, dass wir jetzt, ich da davon ausgehe, der Weltmeister zu sein in der Kultur, bin ich nicht. Ja, überhaupt gar nicht. Wir haben auch auf Kultur eigentlich nie so richtig optimiert. Ich habe da viel auch die Leute selber entwickeln lassen und machen lassen und habe da nicht so viel vorgegeben. Ich glaube, man ist auch wirklich die Frage, was ist eine gute Kultur? Ist eine gute Kultur eine, die am Ende zu möglichst viel Output und Effizienz im Business führt oder eine, die jetzt das Lebensglück aller Mitarbeiter in der Firma maximiert? Das ist, also ich habe Freunde, die sind davon überzeugt, der einzige Maßstab ist wirklich, die Firma spuckt maximal viel Kohle aus. Und es gibt andere, die sagen, Mensch, wir sind doch hier alle gemeinsam mit unserer Lebenszeit investiert und wir müssen das jetzt so angenehm wie möglich gestalten. Und was davon ist jetzt richtig, was davon ist jetzt eine gute Kultur? Also deswegen, ich bin da selber sehr unsicher und habe da auch noch nicht mal so eine klare Vision für mich, wo ich sage, ich bin der Meinung, eine gute Kultur ist das. Ich weiß es nicht, versuche das auch so rauszufühlen, mit Leuten zu diskutieren, auch bei uns intern. Aber ich glaube, wir bringen eine gewisse Wertschätzung für die Leute auf. Und das spüren die schon. Die Menschen, die bei uns arbeiten, dass sie hier wertgeschätzt werden. Ja, und viel mehr ist es dann auch eigentlich nicht, als dass ich den Leuten und die einzelnen Teams auch versuche, selber so ihren Weg zu finden, wenn ich merke, das geht jetzt sehr stark ab von dem, was ich für richtig halte. Also, oder die machen jetzt nur noch irgendwelche Team-Events. Da muss ich sagen, okay, ja, müssen noch ein bisschen hier Geld verdienen. Oder wenn ich merke, das ist jetzt zu hart und die Leute sind ständig irgendwie kündigen oder haben Burnout. Aber so viel steuere ich da gar nicht rein, ehrlicherweise.
Ja. Ihr habt jetzt ja auch relativ viele besondere Gäste bei euch bei OMR mittlerweile. Wie schafft ihr das, diese Gäste zu bekommen?
Na, also am Ende ist es natürlich so ein bisschen so, wenn du einmal eine gewisse Größe hast, dann wird es alles leichter. Die Welt wird dann viel, viel kleiner. Das hat sich so über 2, 3, 4 Jahre war das so, kommt eins zum anderen, die Gästezahl steigt, der erste relevante, international bekannte Name sagt zu, kommt her, zieht dann im Jahr darauf andere an, da ergibt sich so eine Dynamik. Aber das ist eine. Und das Zweite ist, dass wir natürlich versuchen müssen, diese Dynamik weiter zu befeuern und dass wir ein Team haben oder ich eben freie Mitarbeiter habe, die frei für uns dafür mehr arbeiten. 3, 4, 5, 6, mittlerweile vielleicht 6 oder noch einer mehr, 7 Leute, die irgendwo auf der Welt leben und eigentlich was anderes machen im Hauptjob oder aber die auch für uns tätig sind und dort ihr jeweiliges Netzwerk nutzen. Einer kommt aus der Musikindustrie, einer kommt irgendwie aus L.A., einer aus San Francisco und die kennen halt eine Menge Leute und die helfen mir so ganz aktiv und sagen, Mensch, hier gibt es eine Kim Kardashian, die würde mal eine Europareise machen, wäre das nicht was für uns? Und dann sage ich, ja, auf jeden Fall wäre das was für uns, versuch doch mal da näher ranzukommen, dann pitchen die da die Idee und dann robbt man sich an die Leute ran. Und dann hat man vor allen Dingen auch bei den ganz großen Namen dann eine gewisse persönliche Kredibilität, die dann dazukommt, weil die natürlich nachgefragt sind aus der ganzen Welt, aber auch nicht selber auch nicht wissen, sollen sie jetzt nach Seoul fahren oder lieber nach weiß ich nicht, Buenos Aires oder lieber nach Hamburg. Ja. Und wenn dann da jemand ist, sagt, ey, hier, das ist in Hamburg, ich kenne die Leute, das ist so und so und hier sind die Bilder, fahr da mal hin, dann hat man schon mal das, die halbe Miete, weil die halt, das ist, oder das ist sogar mehr als die halbe Miete, so eine warme, unterstützte Intro. Und dann musst du natürlich auch noch wahrscheinlich meistens irgendwie eine Art von Honorar bezahlen. Das ist einfach auch so. Bei solchen Leuten, die wissen ja auch um ihren Wert. Aber wie gesagt, mit dem Honorar alleine lässt sich es nicht machen. Aber du brauchst beides.
Ja. Wer würde dann sagen, war bei euch dieser erste Magnet, der dann alle anderen angezogen hat?
Das hat sich so schrittweise aufgebaut. Ich habe ja schon erzählt, es hat irgendwie mit dem Harvard-Professor angefangen und mit dem YouPorn-Kollegen und so. Und dann das war so der erste ganz große. Wir hatten mal Tarantino da. Das war, glaube ich, schon sehr groß, sehr spektakulär. Meine ich, ja, wahrscheinlich war so Tarantino so der Durchbruch in die Weltklasse. Und dann kam, dann ging es halt mit, ich glaube, mit ja, verschiedensten. Dann ging halt, danach ging ja schon doch deutlich mehr. Dann war auch so Gründer, es war mal dann so von Pinterest und von Snap und so große Gründerpersönlichkeiten. Und wenn das dann gesehen wird, okay, da gehen jetzt so Gründer hin, die ja schon auch alle Milliardäre sind und so. Dann ging das Schritt für Schritt, ja.
Welchen Gast hättest du denn gerne nochmal bei OMR?
Na, gute Frage. Also ich glaube, diese ganzen amerikanischen Plattformbetreiber sind natürlich schon interessant, muss man da fairerweise sagen. Also die zentralen Köpfe dahinter, das ist schon was, woran wir regelmäßig arbeiten. Ja, ich glaube, das wäre wahrscheinlich für uns schon das Wertvollste, jetzt da mal so irgendwie den Tim Cook oder auch Zuckerberg oder auch Bill Gates oder solche Leute, das wäre schon groß.
Ja. Du bist ja auch selber Speaker bei OMR. Wie ist denn das da so vor so zehntausenden Menschen?
Da bin ich reingewachsen. Kann man auch gut reinwachsen. Also ich meine, es ist wirklich für mich das Schöne, dass es halt nicht über Nacht kam. Ich glaube, manchmal ist es so, in bestimmten Karrieren auch, dann sagt jetzt jemand zu dir, Mensch, hier, können Sie sich vorstellen, Chef zu sein? Und dann sagst du, ja, okay. Und dann bist du morgen Chef von irgendwas. Und dann sind da schon die Firmen, Leute schon alle da. Und dann wirst du von einem Tag auf den anderen musst du dann da irgendwie vor denen reden und hast vielleicht vorher dann häufig nicht so in der Form geübt oder gar nicht so gemacht. Das war halt bei mir nicht so, sondern ich habe ja angefangen mit den Seminaren, habe da vor 30 Leuten referiert oder habe ja noch früher irgendwie beim Radio irgendwas gemacht oder bei der Zeitung und dann schon mal so erlebt, wie das so ist, irgendwas vorzustellen, auch medial auszuarbeiten. Und dann hat die Seminare gemacht, dann war das Event halt klein, dann waren die ersten 100, 200 Leute da, dann waren 800, 900 Leute da und ich war immer auf der Bühne, hab das moderiert, hab da irgendwie eine Rolle gespielt. Und wenn es dann irgendwann mal Tausende von Leuten sind, dann ja, ist man da so reingewachsen. Dann habe ich das jetzt irgendwie so als so sehr gleitenden Aufstieg empfunden und das hat mir, glaube ich, das alles sehr erleichtert.
Ja, viele Leute strugglen ja so ein bisschen mit Public Speaking. Hast du da irgendwelche Tipps?
Also ich glaube, man kann das schon auch zu einem gewissen Grad auf jeden Fall lernen. Wirklich witzig, jetzt kommt jetzt ja bei uns im nächsten Jahr der Tom Brady. Dieser Footballspieler, dieser Wahnsinns-Footballspieler. Und beim Football ist auch so, das ganze Spiel dreht sich um den Quarterback, also seine Position. Du bist da die absolut entscheidende Figur. Und dann gibt es ja diesen Super Bowl, dieses Event, was wahrscheinlich jeder auch schon mal von gehört, wo die beiden besten Teams des Jahres dann zusammen, und da gucken dann weltweit Milliarden von Menschen zu und es dreht sich eigentlich um zwei Quarterbacks, die da so. Und er war da halt x-mal drin und hat das so erlebt. Und da habe ich mich jetzt schon mal gefragt, okay, wie macht er das eigentlich? Was muss das jetzt für ein Wahnsinnsdruck sein? Weil alles wird aufgebaut, gemacht, getan. Neben dir stehen so, weiß nicht, so voll Athleten, aber haben einen Helm auf und machen das eigentlich nur, damit du jetzt in Ruhe hier werfen kannst. Und schlagen sich da und so. Und da habe ich es ein bisschen gelesen, was der da so gesagt hat. Und der sagt halt, er macht halt bestimmte Übungen und Rituale so lange, bis er einfach weiß, egal was ist, auch unter dem höchsten Druck, es wird jetzt gleich so funktionieren. Er hat das einfach dann, diese Würfe, diese Routinen, okay, da gucken, sehen und dann dahin werfen und so, so klar drin. Und ich glaube, das hatte ich witzigerweise bei mir in der Schule noch nicht mehr begriffen. Ich war kein schlechter Schüler, aber bei mir war eine gewisse Varianz auch dann da, wenn ich jetzt eine Mathearbeit hatte, 3-4 Punkte Unterschied waren locker möglich, weil ich einfach jetzt auch nicht perfekt geübt hatte und dachte mir, ja, habe ich schon verstanden so, und habe mich dann hinmarschiert. Und so ein Tom Brady ist natürlich nicht so. Der wusste genau, er hat das so lange gemacht, bis ihm klar war, das wird jetzt wie so ein Artist im Zirkus, wo du weißt, wenn ich jetzt hier runterfalle von dem Trapez, dann bin ich tot. Das hat er sich so, und das habe ich dann, als ich angefangen habe, vor wirklich größeren Gruppen da das dann vorzutragen, mir auch vorgenommen, ich übe das halt, habe mir dann auch so ein Team dazu gebaut, die mich dabei unterstützt haben, bis ich wirklich weiß, der Vortrag wird halt geil und ich kann das jetzt so präsentieren und ich weiß genau, wie ich mich bewegen muss und ich habe meine Informationen, ich weiß auch, wenn ich drauf klicke, wird gelacht werden, weil es ein lustiges Bild ist oder weil ich irgendwas sage und dann drücke ich drauf und dann kommt das Bild, dann wird gelacht werden. Das kannst du so in weiten Teilen wirklich, wirklich eintrainieren mit einer gewissen Perfektion wie so ein Performer, also wie ein Sportler oder so. Und das hat mir das eigentlich gezeigt, dass man das auch so lange machen kann, bis man wirklich Sicherheit hat. Und dann ist es auch irgendwann, schläft man nicht mehr schlecht, weil man eigentlich weiß, das kommt jetzt. Ich habe trotzdem schlechter geschlafen, weil so viele andere Sachen in den Tagen noch immer offen sind. Aber ich wusste, diese Präsentation, die wird jetzt laufen. Und das hat mir geholfen. Aber ich habe auch jetzt keine Angst vor der Bühne. Da muss man auch sagen, ich habe halt durch die Medienzeit natürlich auch Bühne oder so ein bisschen, das schon ein bisschen immer mal so erlebt gehabt. Wenn jetzt jemand total scheu ist und sagt irgendwie, also jetzt Perfektion hin oder her, alleine aufzutreten, allein da zu stehen und gesehen zu werden von so vielen Menschen, das ist überhaupt gar nicht meins. Ich glaube, das ist ein ganz anderes Thema. Da weiß ich auch keine Lösung, weil das hatte ich nie.
Ja, das ist ja auch eine sehr gute quasi Eigenschaft. Du hast ja auch gerade gesagt, dass jemand wie Tom Brady so ein bisschen so eine Art Vorbild da für dich ist.
In der Hinsicht auf jeden Fall, ja.
Ja. Hast du die Chance, deine Gäste vorher zu treffen und auch mal so ein bisschen, ja?
Ja.
Wie ist denn das so, wenn du dann da mal so jemanden, den man schon wahrscheinlich von klein auf kennt, wirklich mal trifft?
Also auch da, man wächst da rein, wirklich, wie ich es gerade beschrieben habe bei dem Speaking, am Anfang war es dann halt, da weiß ich nicht, habe ich dann Florian Heinemann getroffen, das ist so ein Branchenexperte, den alle geschätzt haben und so, da war ich davon dann irgendwie beeindruckt und dann ging es halt immer so weiter an irgendwelche deutschen Unternehmer und irgendwann war man dann da mit Tarantino und dann ging es, irgendwann sitzt man da mit Kardashian, ne, und oder einer Finanzlegenden, Henry Kravis oder wen es da alles so gibt und das ist so ein gleitender Prozess, an dem man sich sehr gut gewöhnen kann. Also in den letzten Jahren hat mich das dann kaum noch irgendwie groß berührt, weil ich es halt über so viele Jahre dann schon so langsam habe kommen sehen, immer ein bisschen weiter. Der Einzige, wo es noch mal ein bisschen anders war, war meine Weile Dirk Nowitzki, weil ich den wirklich als Kind extrem viel verfolgt habe und den wirklich sagte, wow, was ein Typ und was eine Situation, der da ist, irgendwie im Basketball in den USA und so. Und da wusste ich so auch so meinen Bruder, Riesenfan. Und das war vielleicht nochmal ein bisschen anders, auch weil ich halt so viel wirklich Fragen hatte, da musste ich mich nicht vorbereiten. Das war mir vollkommen klar, was ich da alles wissen wollte. Und da musste ich halt aufpassen, dass ich da nicht irgendwie so Fanfragen stelle. Aber ansonsten wechseln mit seinen Aufgaben, kann man wirklich sagen.
Ja. Bei so einem Riesenfestival, da passieren ja bestimmt auch mal ein paar Fehler. Was war denn der größte, Fuck-up fast schon, den ihr da hattet, den ihr ganz schnell lösen musstet?
Naja, am Ende der größte war wahrscheinlich, dass wir es mal absagen mussten, da wegen Corona, ne? Mhm. Also dass wir da so, was, 8 bis 10 Wochen vorher absehen konnten und dann auch gesagt bekamen, das gibt's jetzt hier nicht und dann mussten wir es absagen. Also das war sicher so das größte Fuck-up, wenn man so nennen möchte. Und dann im laufenden Event, da gab es schon vieles, da ist uns schon mal unser Zahlungssystem ausgefallen. Wir haben so, wo man in die einzelnen Teile des Events reinkommt und auch Getränke, Essen bezahlen kann. Das fing aus technischen Gründen ist alles ausgefallen. Da mussten wir jetzt spontan reagieren, haben dann alles Essen, alles umsonst geschaltet, damit die Leute da weiter essen konnten. Obwohl wir dann natürlich nichts mehr vereinnahmen konnten. Auch eine legendäre Situation, wo wir das dann angekündigt haben, jetzt alles hier umsonst, also hä? Geile Idee. aber das hat wahrscheinlich so die größte Fuck-up-Legende bei uns erzeugt, so nach dem Motto, ey, weißt du noch damals, als das alles ausgefallen ist und wir dann irgendwie das Essen umsonst machen mussten und dann haben alle so viel gegessen, haben alle schon einen Burger zu kaufen, sich dann 3 Burger geholt und dann mussten wir nachts noch irgendwie zum Hafen, nach Bremerhaven fahren, um da irgendwie neue Lebensmittel ranzukarren und so. Da gab es schon einiges.
Ja, also gibt schon ein paar lustige Storys da, ja, für so vielen Festivals.
Ja, man spricht ja immer so von Unternehmern, so von den alten War-Stories, so Geschichten aus dem Krieg, so von früher. Und das Schöne bei so einem Festival ist, das liefert halt vieles, weil dann auch irgendwelche wichtigen Speaker irgendwie im Schneesturm stecken bleiben und nicht kommen können oder vielleicht nicht kommen können oder was da alles so gibt. Also da ist schon, es ist halt ein reicher Fundus. Wahrscheinlich hat jede Firma so ein bisschen so die Legenden. Aber diese Anekdoten, die es da so gibt, sind bei uns, glaube ich, besonders gut.
Ja, vor allem in diesen 2 Tagen, ne? Das ist ja schon wahrscheinlich Ausnahmesituation absolut, für dich auch,
ja,
oder?
Genau. Das ist Ausnahmesituation. Wir hatten ja auch schon von Stinkbomben und was wir alles hatten. Ne?
Wow. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn eigentlich jetzt während der OMR-Tage?
so mit allem drum und dran wahrscheinlich schon so 2.000, 3.000.
Ist ja auch bestimmt nicht leicht, das alles irgendwie zu managen, dass die alle am richtigen Ort zur richtigen Zeit sind.
Ja, wobei man auch sagen muss, das mache ich ja nicht im Detail dann mehr. Ja. Ne? Also das, man managt ja immer so ein bisschen sein Umfeld und dann kommt da immer ein Schritt zum nächsten. Und dann habe ich, glaube ich, schon wirklich super Leute, die dann halt das Thema regeln und andere Leute regeln andere Themen. Und bei mir laufen dann die Sachen zusammen, aber solange da keine Probleme passieren, bekomme ich es gar nicht mit.
Ja, ihr arbeitet ja auch generell mit der Stadt Hamburg zusammen. Mhm. Wie ist denn das so?
Sehr wertschätzend. Also man muss sagen, die haben uns recht früh angefangen, sehr stark zu backen und sagen, Mensch, hier, finde das gut, dass ihr es hier macht. Haben wir mal so auch so werben dürfen auf Plakaten und ist der, ich weiß, da war Olaf Scholz noch Bürgermeister, ist ja gekommen damals als Bürgermeister von Hamburg, hat da einen Eröffnungsvortrag gehalten und so. Also es gab da schon immer wieder sehr viel Rückhalt so. Und mittlerweile über die Jahre ist halt auch klar geworden, dass wir, glaube ich, für Hamburg was beitragen, also für die Stadt so als Leuchtturm der Stadt in bestimmten Kreise rein zumindest. Und das ist jetzt wirklich entsprechend flächendeckend, dass man uns da hilft. Also wir dürfen da eine Straße sperren, haben auch erklären müssen natürlich warum, ja? Aber verschiedene Sachen, wo wir uns hier schon ganz wohl fühlen, deswegen haben wir auch unseren Vertrag hier mit der Messe Hamburg, die ja auch zur Stadt gehört, auch für uns wichtig ist natürlich als der Ort, nochmal jetzt sind es noch 9, aber damals 10 Jahre verlängert und schon sagen, wir bleiben hier, wir finden das hier gut, weil es einfach so ein bisschen schon unsere Heimat ist und wir auch hier uns wertgeschätzt fühlen von den verschiedenen Verantwortlichen. Es könnte immer noch mehr Wertschätzung sein, man könnte es uns vielleicht noch hier und da ein bisschen leichter machen. Mhm. Auch klar, ich hätte jetzt gerne die Hallen für eine noch geringere Miete, aber ich glaube, es ist alles ein guter Rahmen.
Ja. Du machst jetzt ja auch seit 2015 deinen eigenen Podcast, den OMR-Podcast. Der ist ja immer in den Top-Podcasts, Business-Podcasts Deutschlands. Mhm. Wie war die ursprüngliche Idee dafür?
Die war so, dass meine Frau und ich 2014 Zwillinge bekommen haben und ich dann damals im Morgengrauen, wenn meine Frau mal ausschlafen wollte, die Babys im Kinderwagen rumgefahren hat und dann mich dabei gelangweilt habe und es auch sehr müde war, aber ich musste irgendwie da funktionieren und diese Dinge in den Wagen schieben und dann habe ich amerikanische Sportpodcasts gehört. In Deutschland gab es noch keine Podcasts in dem Sinne, aber in den USA gab es das schon und ich bin ein US-Sportfan, großer Basketball-Football-Fan und so und dann habe ich die gehört und dann da gerne mal stundenlang rumgeschoben und dann war meine Frau teilweise, wo warst du mit den Kindern so lange? Und ich habe Podcast gehört. So war das damals. Und dann habe ich aus dieser Euphorie und dieser Leidenschaft heraus, mache ich dann mal für unsere kleine Seminarleute und für die damals Konferenzbesucher und so mache ich jetzt meinen eigenen Podcast. Ja, und das war so mein nächstes Hobby oder das so nächste Add-on rund um OMR. Und das habe ich dann 2, 3 Jahre so gemacht, mit Branchenexperten, mit Freunden über die Digitalbranche zu sprechen. Und dann war ich irgendwann in Kontakt mit Dieter Bohlen, dem Showmaster oder Juror und Popstar. Und es war damals so, dass der sehr stark bei Instagram aktiv wurde, was dann auch ungewöhnlich war, dass so Fernsehpromis bei Instagram irgendwas machen. Heute ist es ja ganz normal. Und da wollte ich ihn danach befragen, weil ich mir dachte, er ist ja auch Marketing und was macht der jetzt auf unseren Marketingplattformen? Und dann meinte er so, ja gut, können wir machen. Und dann bin ich zu ihm nach Tötensinn gefahren, habe ihn da besucht und dann war das natürlich auch für mich damals schon eine skurrile Interaktion bei Dieter Bohlen zu Hause. Und dann war das aber, weil er auch wirklich geile Antworten gegeben hat, das war richtig hörenswert, war das ein super packender Podcast. Und dann wurde er nachher aufgegriffen in der Bild-Zeitung und hat richtig die Runde gemacht. Und da habe ich so begriffen, oh wow, man könnte ja wirklich aus dem Podcast-Format nicht mehr nur so die Branchentalks machen, man könnte das ja viel weiter interpretieren und dann jetzt auch vielleicht ganz andere Gäste mal haben und so. Und dann kam so die Richtungswechsel weg von einem nur reinen Digital-Marketing-Nerd-Podcast zu, wir laden auch Stars ein und war Billie Eilish mal irgendwann getroffen und all solche Leute. Und das hat dann sozusagen den Podcast zu dem gemacht, was es heute ist, aus einem Hobby, aus einem kleinen, ich höre gerne Podcasts hinzu, ich mache auch mal einen zu, ich mache jetzt wirklich was Relevantes. Und das hat, aber am Ende ist es eine Reise über 10 Jahre.
Ja. Du hast ja eben schon gesagt, dass es ganz schön skurril war, bei Dieter Bohlen da im Wohnzimmer zu sitzen quasi. Was, wenn du jetzt zurückguckst, war denn der allerkomischste Moment für dich?
Also das war schon einer, der war schon, es geht auch so schnell in dem Moment, macht man das natürlich erstmal. Ich weiß noch, ich muss mal meine Schuhe ausziehen, und dann komm hier, zieh mal Schuhe aus, mich auf Socken da durchs Haus und so. Da denkst du ja nur so ganz kurz, so ist das ja irgendwie komisch, dann bist du da ja trotzdem da beschäftigt, das irgendwie sozial adäquat zu verhalten und dann ein bisschen Podcast machen und so. Aber wenn man dann im Auto nach Hause fährt, dann denkt man schon so, was war das jetzt eigentlich? Und das hatte ich halt schon ein paar Mal. Also wir waren auch schon bei Til Schweiger auf Mallorca, in dessen Finca irgendwann mal im Hochsommer auf Mallorca es richtig heiß war. Und dann meinte der, komm, wir gehen mal hier irgendwie ins Schlafzimmer, setzen uns da mal irgendwie auf mein Bett, da ist der kühlste Ort hier im Haus. Und dann saß ich da bei Til Schweiger im Bett, ne, auf Mallorca. Also da gibt es halt so viele so Momente, ja, oder Orte in Privatfliegern, irgendwie bei irgendwelchen ungewöhnlichen Leuten. Da sammelt sich einiges an.
Ja. Hast du dann vielleicht irgendwie Tipps, wenn jetzt jemand einen Podcast starten möchte, wie man das am besten macht oder?
Also ja, also erstmal, glaube ich, muss man eine gewisse Wertschätzung haben, auch für kleinere Reichweiten. Es ist jetzt nicht mehr so einfach, in der Podcast-Welt durchzudringen. Und so, du machst nicht mal eben so das nächste gemischte Hack oder das nächste Lanz und Precht oder so. Das ist halt, sind schon auch wirklich wahnsinnige Zufallsdynamiken, die da entstehen. Und denn auch sind manche Leute dann traurig, wenn sie nur 1.000 Hörer haben oder nur vielleicht 2.000. Ohne sich klar zu machen, was das in der echten Welt bedeuten würde. Also 2.000 Hörer zu haben, die regelmäßig zuhören, da müsstest du ja wirklich auch schon eine größere Halle mieten, um die echten Welt zusammenzubringen. Und deswegen erstmal so vielleicht ein bisschen Demut, würde man sagen, nicht zu hohe Erwartungen und sagen, ey, 2.000 oder was immer Hörer sind auch schon was wert. Das ist das eine, aber es hilft ja noch nichts, da hat man die vielleicht, aber wenn wir trotzdem weiterkommen, und dann muss man halt, glaube ich, auch für sich realisieren, man kommt auf den Podcast-Plattformen alleine nur so und so weit. Du musst dann versuchen, irgendwo anders zu wachsen, Leute zu erreichen, abseits der Podcast-Plattform, weil diese Podcast-Plattform, die belohnen das ja kaum. Da gibt es ja keine Suchmaschine, da bist du kaum gefunden, du lädst einfach irgendwas hoch, dann fällt es eigentlich ein schwarzes Loch ein. Du musst woanders dafür sorgen, dass das, was du da hochgeladen hast, gesehen wird, sei es nur bei Insta, bei TikTok, in Newslettern, in WhatsApp-Gruppen, wie auch immer. Du musst dann wirklich alles, was du hast, reinschmeißen, um dann da zu funktionieren. Und ich glaube, das ist vielen Leuten nicht so klar. Die denken so, oh, Podcast mache ich jetzt auch mal, dann lade ich den hoch und dann habe ich ein tolles Cover und habe einen tollen Gast und dann wird es schon funktionieren. So einfach ist es nicht. Es ist ein Marathon. Erstmal über kleine Gäste freuen und dann wirklich extensiv auf externen Plattformen, die nicht Podcast-Player sind, daran arbeiten.
Ja, was ist denn da deine Taktik? Wie machst du das?
Ich habe mittlerweile ein Team. Wir sind mittlerweile beim OMR-Podcast 6 oder 7 Leute. Und einer davon macht nur YouTube, einer macht nur irgendwie Instagram und LinkedIn in meinem Falle und so. Aber wir bespielen diese Plattform wirklich konsequent.
Ja. Bei deinen 100. Episoden kann man ja schon mittlerweile sagen. Was ist denn dein persönlicher Favorit?
Also ich glaube, diese so ja, für mich wichtige Dieter-Bohlen-Episode, die kann man echt heute immer noch hören. Also wenn jemand hier zuhört und sagt, okay, ich höre jetzt nur mal eine von dir, dann also hört ruhig die Bohlen-Folge. Die ist zwar schon ein bisschen älter, muss ein bisschen runterscrollen im Feed, aber die ist top. Dann gibt es eine Folge mit Philipp Plein, also dem Modedesigner. Die Klamotten sind jetzt nicht so mein Fall, aber der Typ hat echt was Geiles aufgebaut, auch wie das erzählt. Sehr spektakulär. Es gibt eine Folge mit Andreas Herb, vor kurzem mit einem Getränkehändler, der bei TikTok ein großer Star mittlerweile geworden ist. Den kennen viele so als der TikTok-Typ. Schwarzen Brille, so ein dickerer Typ, der Getränke verkauft. Kann man auch, also egal, ob man sich für Wirtschaft interessiert oder nicht, das ist einfach unterhaltsam. Ne? Auch hier Marcel Remus, der Mallorca-Makler. Ist einfach unterhaltsam, wie der das gemacht hat. Dann gibt es natürlich die großen Wirtschaftsfolgen, wer sich jetzt wirklich so Wirtschaftsgeschichte fasst. Reinhold Wirth, Erich Sixt, Dirk Rossmann, das sind große, große Wirtschaftslegenden aus Deutschland. Ja, das sind so ein paar Beispiele, aber ich bin da wirklich stolz drauf. Von 850 Folgen gibt es wahrscheinlich ein paar, die waren jetzt nicht so, wo man sagt, okay, ja gut, musst du nicht unbedingt hören, aber es gibt da bestimmt 300, 400 wirklich, wo ich sage, das ist Mehrwert, auch für mich gewesen, ich habe es ja auch gehört, nur so first hand quasi.
Ja, du interviewst ja auch relevante Gründerinnen und Gründer. Was würdest du denn sagen, ist gerade so das spannendste Themenfeld mit dem, was es da so gibt?
Ja gut, die einfache Antwort wäre jetzt sagen AI, ne? Weil alle sagen, das ist jetzt gerade irgendwie, da geht total viel ab. Ich mache jetzt ja eine Medienfirma, das ist sozusagen sehr, sehr counterintuitive, also das ist jetzt nichts, wo jetzt gerade der Hype ist, nichts, was jetzt gerade besonders gefeiert wird, Medieninhalte zu machen oder so. Aber ich finde das gut, ne? Ich würde das auch wieder wahrscheinlich so machen. Ich sehe jetzt für mich auch in Deutschland nicht so einfach eine Lücke in KI. Ich bin selber da nicht gut drin. Offensichtlich nicht irgendwie jetzt so als ja, Ingenieur und Datenanalytiker und sowas, was man da alles sein muss. Deswegen traue ich mir da auch gar nicht so richtig zu, da mitzuspielen. Und ich glaube, es geht vielen so. Das ist nicht einfach, da für sich eine Lücke zu finden. Man kann natürlich immer dann jetzt auf Basis von AI irgendwelche neuen Apps bauen oder irgendwelche neuen Anwendungen bauen und so. Aber ich würde mir immer was suchen, wo ich über Inhalte kommen kann. Ich habe mal vor kurzem erzählt, ich würde vielleicht auch einfach sagen, bevor mir jetzt gar nichts einfällt, mache ich irgendwie ein Franchise-Konzept und mache irgendwie so zwei, drei K-Glas-Shops vielleicht auf, so als Franchise-Nehmer und versuche die dann aber über Instagram oder TikTok richtig cool, richtig groß zu machen. Ja, könnte auch dann auch ein Medienbusiness mit angeschlossenem K-Glas sein. Also ich würde mir irgendwie so eine Nische suchen, auch wenn es jetzt nicht so die massentaugliche Antwort ist. Also ist eine für, also für mich ist das die richtige Antwort, glaube ich.
Ja. Wie machst du das denn, dass du jetzt heute noch so ein bisschen up-to-date bleibst mit den relevanten Themen?
Auch wir haben jetzt auch im Redaktionsteam viele Leute bei uns im Umfeld, die darüber reden. Ich lese sehr viel Newsletter, muss man wirklich sagen. Also ich lese bestimmt in der Woche, weiß ich nicht, 20, 25 verschiedene Newsletter. Und dann natürlich auch normale Medien oder klassische Medien, ein bisschen viel mit Leuten reden. Ich meine, der Podcast hat dir auch ein Geschenk, 2 Gespräche die Woche. Also da bleibt man da schon einigermaßen dran, hoffe ich.
Ja, hast du denn ein paar Empfehlungen für die Newsletter? Was guckst du dir da an?
Also zum Beispiel jetzt so als KI-Newsletter, weiß nicht, ob das jetzt von Interesse ist für die Breite, aber das ist noch einigermaßen verständlich. Ist schon auch ein bisschen nerdy. Kommt immer mittwochs. Benedict Evans heißt der Typ. Also Benedict mit C, so ein ehemaliger Investor und Analyst. Benedict Evans schreibt dann da über so die ganze AI-Welt, jeden Mittwoch so Updates. Es gibt aber auch so für Sportwirtschaft, Huddle Up heißt der, für so Sport. Dann gibt es von Scott Galloway, einem so unserer Stammspeaker, der schreibt jeden Freitag No Mercy, No Malice. Da gibt es verschiedenste.
Ja, du kennst ja eine Menge Leute, würde ich mal so behaupten. Mhm. Welche 2, 3 Leute würden dir jetzt einfallen, die hier als Gast irgendwie sehr lehrreich wären für jetzt junge Leute, die gute Tipps haben, weise sind vielleicht sogar?
Das ist schwer, weil ich glaube am Ende so die profunden Leute, die wir auch wiederkehren haben, die ich wirklich gut kenne, ne? So ein Philipp Klöckner, ein Florian Heinemann, auch ein Tarek Müller, das ist, wenn man, die sind ja schon auch noch nicht ganz so weit weg, die haben noch viel mit jungen Leuten zu tun, die sind irgendwie in ihren 40ern, ich glaube, es sind alles Leute, denen man zuhören kann, deren Meinung man, finde ich, in die eigene Meinungsbildung sehr gut einfließen lassen kann. Und dann kommt man wahrscheinlich zu guten Entscheidungen. Also nicht immer muss man machen, was sie sagen, aber wenn man, bei mir geht es mit Scott Galloway auch so. Bei vielen Sachen kenne ich seine Meinung nicht, aber ich meine sie zu kennen, weil ich schon so viel von dem konsumiert habe, dass ich mir vorstellen kann, wie er, was er dazu sagen würde zu irgendeinem Sachverhalt, also selbst zu privaten Fragen in meinem Leben. Ne? Und den finde ich, der ist für mich jetzt auch ein gutes Regulativ. Ob der jetzt junge Leute erreicht, der ist jetzt ja schon fast, weiß ich, 60 oder so, aber ich glaube, um es mal ein bisschen jemand Näheres zu greifen, und Florian Heinemann kann sowas sein, Pip Klöckner kann sowas sein. Ich finde, man kann auch, wenn man ist auch die Frage, wonach man sucht. Ne? Also wenn man nach der richtigen Einstellung sucht, dann ist ein Dirk Nowitzki einfach nur die Einstellung, die er hatte. Diese Bescheidenheit und Bodenständigkeit und trotzdem dieser krasse Wille und diese krasse Einsatzbereitschaft. Unabhängig davon, dass er gut im Sport war, einfach wie der es gemacht hat, dass der gesagt hat, okay, ich gebe da alles rein und erwarte jetzt auch gar nicht so viel zurück, ich mache das erstmal. Da kann man sich dann auch Sachen von wegnehmen. Oder man kann natürlich auch dann inhaltlich wahrscheinlich lernen und sich angucken, wie hat es eine Risikobereitschaft, kann man sich bei Dirk Grossmann angucken. Wie kam der dazu, dass der jetzt irgendwie diese Hunderte oder Tausende von Drogeriemärkten hat? Also es ist, glaube ich, schon so, man kann über das Portfolio der Gäste sehr viel rausgreifen. Und ansonsten wäre für mich ist so ein Scott Galloway jemand, der so funktioniert. Aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt einfach deswegen empfehlen kann, weil ich bin jetzt 46. Ne?
Ja. Ja, vielen Dank erstmal. Wir kommen auch langsam so dem Ende zu. Was sind denn vielleicht so 1, 2 Tipps, die du deinem 18-jährigen Ich nochmal geben würdest?
Ja, die Frage ist ja schon so gerne genommen. Insofern habe ich sie auch schon mal gehört oder auch schon mal darüber nachgedacht. Und es fällt mir gar nicht so leicht, weil es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich eigentlich, wenn ich jetzt zurückgucke, irgendwie mit meinem Weg ganz zufrieden bin. Der war jetzt nicht immer perfekt und das war nicht immer alles, waren auch Fehlentscheidungen dabei oder Sachen, die ich. Aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, ich müsste da was korrigieren und hätte da gerne so viele andere Sachen gewusst. Und dann wäre es besser gewesen. Das Einzige vielleicht, also insofern finde ich das nochmal interessant, man kann ja diese Frage auch positiv bei mir sagen, es gibt ja auch Beispiele, wo Leute sagen, es geht auch mit dem Weg, den man vielleicht auch aus sich selbst heraus geht. Aber was das Einzige, was vielleicht bei mir so die Frage ist, hätte ich noch mal mehr das, so sagen wir mal, das Leben leichter genießen. Ich hatte immer sehr viel Druck und Ehrgeiz und Anspannung, dass ich es auch schaffe und Ambition. Und dadurch wurden dann auch bestimmte Momente oder Lebensjahre überlappt. Da habe ich dann nicht so entspannt Urlaub gemacht oder Beziehungen geführt oder auch irgendwie keine Beziehung geführt, sondern immer einen gewissen Ehrgeizdruck gearbeitet. Und im Nachhinein, wenn man jetzt auch weiß, man kommt irgendwie zu einem guten Punkt, dann lässt sich auch leicht sagen, das hätte ich vielleicht nicht so machen sollen. Aber, denn ich weiß ja auch nicht, wie es gewesen wäre, wäre ich jetzt ein bisschen lockerer rangegangen. Dann hätte ich vielleicht meine persönlichen Leidenschaftsziele so nicht erreicht. Und jetzt bin ich ja zumindest an vielen ganz gut dran. Vielleicht hat es mich auch hingeführt. Aber das ist so der Bereich, über den ich den meisten nachdenke eigentlich.
Ja, da sind doch ein paar gute letzte Worte. Ja, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Gespräch und auf jeden Fall sehr viel lernen. Ja, Dankeschön. Das war ein weiteres Gespräch hier bei Clara Meets. Ich hoffe, du konntest genauso viel für deinen eigenen Weg mitnehmen wie ich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. Das hilft mir enorm dabei, noch mehr spannende Gäste für euch ans Mikrofon zu holen. Hast du Fragen zu einer Folge oder einen Gastvorschlag? Dann schreib mir gerne eine E-Mail. Alle Infos findest du wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Bis in 2 Wochen. Eure Clara.